Himmlischer Vater, danke für deine Gegenwart in diesem Raum. Danke, dass du so spürbar und erlebbar bist. Wir verneigen uns vor dir, allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Wir danken dir, dass du dich so nahbar gemacht hast in Christus, in Jesus, durch das Kreuz und seine Auferstehung. Reichst du uns die Hand. Und wir dürfen in dieses Aber-Vater-Verhältnis mit dir kommen. Danke dafür, danke für dein Wort, danke für die Zeit jetzt in deinem Wort. Wir öffnen unsere Herzen ganz bewusst, dich zu sehen, von dir zu hören, wie du wirklich bist. Verändere unsere Herzen, schenk uns ewiges Leben in unseren Herzen heute Morgen, bete ich. Zeig uns, wie du wirklich bist. Amen. Amen. Guten Morgen nochmal, schön euch alle zu sehen. Mein Thema heute Morgen schließt noch ein bisschen an die Ostertage eigentlich. Der Titel ist: Wie werde ich errettet? Wie werde ich errettet? Und ich möchte anschließen nochmal an den Barabbas, von dem ich letzte Woche auch erzählt habe. Ihr kennt die Situation: Jesus stand vor Pilatus. Und es war zeitgleich Passafest und es war üblich, dass beim Passafest ein Verbrecher freigelassen wurde. Und da war eben dieser Barabbas und Pilatus stellte das Volk vor die Wahl. Wen wollt ihr frei haben, Barabbas oder Jesus? Und die Menge schrie mit Jesus ans Kreuz mit ihm: Gib uns den Barabbas. Das ist in den Evangelien nachlesbar, in Matthäus 27 und Lukas 23. Habt ihr euch jemals gefragt, was aus Barabbas wohl geworden ist? Der Mörder und Verbrecher, der freigelassen wurde, weil Jesus von der Volksmenge gefordert wurde. Ich habe mich das manchmal gefragt. Er wurde ja verschont freigesetzt, muss ein echt übler Kerl gewesen sein. Aber was ist mit dem Barabbas passiert? Hat er das dann sicherlich doch mitgekriegt, was in Jerusalem abging mit Jesus? Hat er vielleicht das Pfingstfest miterlebt? War er da dabei? Was war der? War er einer von den 3000? Wir wissen es nicht. Die Bibel berichtet überhaupt nichts mehr von ihm. Aber hat er Seelenheil erlangt? Auch die Geschichtsbücher erzählen von keinem Barabbas übrigens. Und dann gab es am selben Tag noch einen anderen Mann, der durch Jesu Leben einen drastischen Wechsel erfahren hat. Auf Golgatha. Jesus am Kreuz in der Mitte, rechts neben ihm ein Verbrecher, links ein Verbrecher. Und beide hatten dieselbe Wahl. Und wir schauen da nachher nochmal rein, da rechts und links von Jesus auf Golgatha. Beide Männer hatten die Wahl. Einer hat sich für Jesus, einer gegen ihn entschieden. Und auch wenn wir es nicht denken, wir haben im Leben tatsächlich ganz oft die Wahl. Manchmal bist du in Situationen und denkst, boah, das erschüttert mich, da habe ich gar keine Wahl. Wie kann ich da durchgehen? Aber ich habe festgestellt, eigentlich habe ich tatsächlich oft im Leben die Wahl. Selbst wenn es nur die Wahl ist, wie reagiere ich da jetzt drauf, auf dieses anscheinende Schicksal, das ich nicht ändern kann. Die Bibel hat ganz viele dramatische Geschichten, die das aufzeigen. Zum Beispiel Kain und Abel waren beide Söhne Adams. Abel wählte Gott und Kain wählte den Mord. Und Gott ließ es zu. Gott ließ Kain diese freie Wahl zu. Oder Abraham und Lot, beide pilgerten nach Kanaan. Abraham wählte Gott, Lot wählte Sodom. Gott ließ beides zu. David und Saul waren beide Könige von Israel. David wählte Gott, Saul wählte die Macht, Gott ließ es zu. Eins der krassesten Beispiele vielleicht auch noch Petrus und Judas. Verleugneten beide ihren Herrn. Petrus suchte Gnade und Johannes 20 berichtet uns wunderschön von diesem Frühstück am See. Judas ist wieder zurück in den alten Job, er fischt wieder. Jesus erscheint ihm, macht ihm Frühstück. Und da, wo Petrus ihn dreimal verleugnet hat, wir hatten das gestern bei den Männern, da ging es um die Zahlen in der Bibel, da spricht Jesus ihn dreimal an: Liebst du mich? Und er stellt ihn wieder her. Ein Vergebungsfrühstück sozusagen in der Bibel. Immer wieder sieht man in der Heiligen Schrift eben diese Tatsache, Gott lässt die Menschen der Wahl. Gott drängt sich nicht auf, sondern er lässt ihnen Wahl. Gott reicht seine Hand in Christus uns. Und Jesus greift es in der Bergpredigt ganz viel auf. Er spricht von einer engen und einer weiten Pforte. Und er sagt, geh durch die Enge, von einem schmalen und breiten Weg. Bleib auf dem schmalen Weg. Er spricht darüber, ob wir auf Felsen oder auf Sand bauen, ob wir Gott oder dem Mammon, dem Geld dienen. Und dann auch in Matthäus 25, in dem sogenannten Endzeitgleichnis, was wir in der Quelltorwerkstatt auseinandergepflückt haben, da sagt er dann auch, ob wir zu den Schafen oder zu den Böcken gehören. Gott lässt uns die Wahl. Und diese Wahl hat sogar Folgen für die Ewigkeit. Man sieht es in Matthäus 25, da bringt er dieses Gleichnis, zu wem du gehörst. Gehörst du zu den Christen, die wirklich Jesus nachfolgen und gute Dinge tun, oder gehörst du zu denen, die das nicht tun? Und dann sagt er am Ende im Vers 46, und sie, die Gott abgelehnt haben, werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, die erwartet unvergängliches Leben. Selbst da lässt uns Gott die Wahl. Willst du Gott, willst du das ewige Leben oder eben nicht? Wir kommen jetzt zu diesen zwei Verbrechern auf Golgatha. Lasst uns das gemeinsam anschauen. Johannes berichtet uns, Kapitel 19, Vers 18, dort kreuzigten sie ihn, den Christus, und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten und Jesus in der Mitte. Hast du dich schon mal gefragt, warum die zwei Kreuze neben Jesus standen, warum Jesus in der Mitte war? Warum war Jesus nicht links und die so daneben? Was für ein Bild gibt es uns? Warum waren die da zu dritt? Warum waren da nicht sieben an dem Tag? Warum haben sie nicht sieben gekreuzigt oder 13 oder 4? Kann es sein, dass diese beiden Kreuze auf dem Hügel ein Bild für Gottes größten Geschenk sind, nämlich dem Geschenk der freien Wahl? Hier bin ich in der Mitte. Und jetzt gibt es eine Weggabelung in deinem Leben. Du kannst links oder rechts gehen. Wohin wirst du gehen? Die beiden Verbrecher hatten eigentlich vieles gemeinsam. Sie waren beide üble Schurken, sie waren beide für schuldig erklärt, sie waren zum Tode verurteilt worden. Dieselbe Menge umgab sie wie Jesus. Und sie hatten wahrscheinlich den gleichen Abstand zu Jesus, dieselbe Distanz. Wir können das auch nachlesen, Lukas Kapitel 23, Vers 39. Da ist die Situation, und einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich doch selbst und uns auch. Er hatte nicht verstanden, worum es bei Jesus ging, dass Jesus sich opfert, damit andere gerettet werden. Und der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Mit anderen Worten, wir haben es verdient, hier zu hängen. Aber dieser hier, der hat nichts Unrechtes getan. Und du siehst, das eine Herz sieht ganz anders als das andere. Das eine sagt, hey, rette mich doch, wenn du schon Gott bist. Bist du jetzt Gott oder nicht? Der andere sagt aber, hey, ich hänge hier, weil ich was getan habe. Mit anderen Worten, er bekennt seine Schuld. Und dann spricht er zu Jesus und sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist nur eine von wenigen Stellen in der Bibel, die dir aufzeigt, dass es nie zu spät ist, um Jesu Hand zu nehmen, um Jesu Gnade anzunehmen. Wir wissen oft gar nicht, was auf dem Totenbett von Menschen passiert. Die schrecklichsten Menschen in der letzten Stunde ihres Lebens. Gottes Gnade ist größer. Und auch hier ein übler Verbrecher am Kreuz bloßgestellt. Gut, dass Jesus an dem Tag gekreuzigt wurde. Der eine traf die richtige und gute Wahl. Er entschied sich für Jesus, und von dem anderen Räuber hören wir nichts mehr. Es kommen auch keine auffordernden Worte von Jesus. Es wird nicht berichtet, ja, du kommst mit mir ins Paradies, hey, wie schaut es mit dir aus? Also er hat es ja verstanden, aber das ist eigentlich die frohe Botschaft des Evangeliums. Ich stellvertretend für alle, weil ich ohne Sünde bin. Kommst du mit? Willst du Buße tun? Es wird nicht berichtet. Ich weiß, Jesus hatte andere Sorgen in dem Moment sicherlich. Jesus lässt ihm die freie Wahl. Auch wir haben die Wahl, wie entscheidest du dich für Jesu Angebot? Ich glaube, als langjährige Christen haben wir ganz direkt ein Bild im Kopf, was es bedeutet, Christ zu sein. Oder auch mit dem Titel der Predigt, wie werde ich errettet? Was braucht es, um ewiges Leben zu erlangen? Der Verbrecher, der sich für Jesus entschieden hat, hatte der jemals eine Predigt gehört? Hat er das Zeugnis eines Gläubigen gehört? Hatte der einen Alpha-Kurs, einen Glaubensgrundkurs gemacht? Ist er getauft gewesen? Die Bibelstelle zeigt dir übrigens, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist. Hat er ein Opfer im Tempel dargebracht? Hat er Geld in die Kollekte gelegt, wie ihr heute? Hat er gute Taten vollbracht, gute Werke getan? Ist er Quelltor-Mitglied geworden? Hat er die Bibelschule besucht? Alles nicht. Wie wird man errettet? Durch die Gnade Gottes. Durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Dieses Kreuz, an dem er nicht mehr hängt. Die Nägel, die ihn durchbohrt haben. Die Dornenkrone, die er getragen hat. Die Krone König Jesus, die er abgelegt hatte und Mensch wurde. Das errettet. Du kannst dir den Weg ins Paradies nicht erkaufen oder erarbeiten. Gottes Gnade allein schenkt Errettung. Ich möchte euch kurz von einem Mann erzählen, von dem habe ich euch schon mal vor 3 Jahren erzählt. Aber da wir einige Gäste da haben, mache ich es nochmal. Ich möchte euch von Brennan Manning erzählen. 1934 in New York geboren. Er erlebte eine echt krasse Kindheit ohne Liebe, mit einer langen Suche nach Gott. Er ging dann zur Armee, er wurde ein Marine, hat in Korea gedient. Und als er zurückkam, ging er ans Priesterseminar in den USA. Er machte seinen Abschluss in Philosophie, Latein und Theologie und wurde zum Priester der Franziskaner geweiht. Er unterrichtete sogar an der Universität und am Priesterseminar. Und in den 60er Jahren führte ihn sein Weg nach Frankreich und Spanien zu einem einfachen Leben. Er hatte genug von Leuten und Menschen. Und nach einer Zeit von circa 10 Jahren ist er in den 70er Jahren dann in die USA zurückgekehrt. Eigentlich eine tolle Lebensgeschichte in dem, was er aus sich gemacht hat. Er war aber alkoholabhängig. Er verließ seinen Orden. Er heiratete, er wurde dann trockener Alkoholiker, ist aus dieser Alkoholsucht rausgekommen, aber in ihm tappte immer wieder ein Kampf um Lüge und Wahrheit. Ein Suchtkranker hat immer ein Problem, dass er mit Lüge durchs Leben geht, mit diesen Themen einfach kämpft. Er ist dann auch immer wieder mal in den Alkohol reingefallen. Eine Nacht immer wieder verschwunden oder so, nicht aufgetaucht. Aus der Ehe wurde eine Scheidung und dann wieder das Versteckspiel des Alkoholikers. Aber sein Leben ist die Geschichte eines Suchenden nach einem Schöpfer, der uns liebt und vergibt. Und das ist eigentlich seine Lebensbotschaft. Er hat auch zwar mehrere Bücher geschrieben, das sind die 2 letzten, die auf Deutsch erschienen sind. Sein bekanntestes ist das Buch Ragamuffin Gospel, Vogelscheuchen-Evangelium. Ein Buch, das darüber handelt, dass du nicht gut oder perfekt sein musst, um von Gott geliebt oder angenommen zu werden, sondern dass Gott selbst die greislichste Vogelscheuche liebt, weil Gott Liebe ist und es für ihn kein Problem ist. Er hat auch das Buch geschrieben, Abba's Child, Kind in seinen Armen. Es ist ein Weltbestseller geworden. Und eben hier seine Autobiografie links, Alles aus Gnade und das Minibuch, Die unbändige Liebe Gottes. Man kann ihn auf YouTube auch nachsehen und nachhören. Warum nenne ich ihn heute Morgen? Brennan schrieb über seine tiefen Ängste und Gefühle der Verlassenheit und Einsamkeit. Und er machte Mut dazu, vor Gott und den Menschen ganz ehrlich zu werden, aufzuhören, Masken zu tragen und Lügen zu entlarven. Die Lüge, jemand zu sein, der wir gar nicht selbst sind. Er hat erkannt, dass Gott ein liebender Papi ist und dass er uns bedingungslos und verschwenderisch liebt. Und er hat diesen Satz hier geprägt: God loves you as you are and not as you should be. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Und dieser Satz erinnert mich an den Verbrecher am Kreuz. Ohne Taufe, ohne Opfer, ohne Kollekte, ohne Bibelschule wirst du heute mit mir im Paradies sein. Ich glaube, wir versuchen nur jemand zu sein, um geliebt zu werden. Wir tragen Masken, wir versuchen gute Taten zu sein. Wir versuchen auch braves Christsein zu leben, Hansi-Superchrist zu sein, obwohl es da Abgründe gibt in unserem Leben. Und auch ich selbst, ich habe einen Gott kennengelernt, der Gnade und Liebe ist. Der Jesus, der mir begegnet ist, der liebt mich bedingungslos und leidenschaftlich. Und das erkenne ich nicht von heute auf morgen. Das ist eine Reise, auf die wir uns begeben dürfen, ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und ganz egal, was ich in meinem Leben getan habe oder wo ich immer mal wieder stolper und falle, er ist treu und gerecht und vergibt uns gerne. Und seine Liebe hängt nie von meiner Leistung ab. Gottes Liebe ist unabhängig von unserer Leistung. Es ist nicht, wie oft du in der Woche in der Gemeinde bist oder wie viel Geld du spendest oder wie viel du in der Bibel liest. Gottes Liebe bleibt immer gleich und sie ist unheimlich groß, weit, tief, unfassbar für uns. Seit fast 40 Jahren gehe ich diesem Jesus nach und ich stehe heute Morgen hier und kann dir sagen, ich habe es immer noch nicht eigentlich ganz erfasst. Ich freue mich auf weitere Tiefen mit seiner Liebe. Gott hat keine schlechten Tage. Gott hat nur gute Tage. Weil er Gott ist. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Und genau das hatte der eine Verbrecher am Kreuz erfahren. Aber wie geht das nun weiter, wenn ich sozusagen errettet bin, wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe? Was bedeutet es für mein Leben? Wir müssen uns das ganze Bild der Bibel anschauen. Da möchte ich in ein paar Texte von Paulus mit euch jetzt reingehen zum Abschluss noch. In Römer Kapitel 3, Vers 21, da lässt Paulus das nochmal Revue passieren, was es bedeutet, Jesus anzugehören. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Dass du gerecht gemacht worden bist vor Gott, die Grundlage ist der Glaube an Jesus Christus. Die allen zugute kommt, die glauben, dabei macht es keinen Unterschied, ob Bayer oder Preis. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir sind alle Sünder. Alle von uns. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und im Vers 28 sagt er dann, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Das war die große Offenbarung des Martin Luther. Und dann, wenn wir nun gerecht gemacht worden sind, wie geht es dann weiter? Paulus schreibt an die Epheser über das neue Leben in Christus, eine Gabe der Gnade Gottes. Das heißt, es gibt ein altes Leben ohne Jesus vor Christus und dann ein neues Leben mit Christus. Aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Er betont nochmal, nicht du kannst es erwirken, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt sagt er aber auf einmal, jetzt in Christus, da hat Gott gute Werke für dich. Und in denen sollst du aber wandeln. Das ist aber nach der Errettung. Das ist, nachdem du gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz, ich tue Buße. Und das ist wichtig. Da ist ein Wechsel. Vorher kannst du keine Werke tun, um ihm nahe zu kommen. Das ist die Gnade Gottes. Aber dann danach, wenn Jesus in dir ist, dann sehnt sich Gott danach, dass wir gute Werke tun. Aber nicht, um guter Christ zu sein oder Hansi Superchrist oder bei Kerstin und Christian und Carlos und Marc und Helmut gut dazustehen. Die schauen selber, dass sie in der Gnade leben. Und Jakobus Kapitel 2 sagt nochmal, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, hey, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch irgendwo satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Das wäre Glaube ohne Werke. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und jetzt pass auf, vielleicht hält mir jemand entgegen, ja, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Mit anderen Worten, sie wollen jetzt so, ja, der eine wird durch Glauben gerecht und der andere halt doch durch Taten. Sie versuchen da so ein bisschen das alte Gesetz und das neue zu mischen. Und dann sagt er, wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Und dann sagt er, Jakobus hier, ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Und das ist cool. Das begegnet mir eigentlich öfters auch, wenn ich mich mit Nichtchristen unterhalte. Da kommt gleich der Vorwurf, ja, ja, die Christen, diese Kinderschänder. Ja, ja, die Christen, die hocken in ihren Palästen und die Welt hungert zu Tode. Wir Christen werden von außen gemessen an den guten Taten, die wir tun, tatsächlich. Und die sollten wir auch tun. Die Bibel fordert uns darauf auf. Aber sie erretten dich nicht. Die Gnade Gottes errettet dich. Und dann bist du im Sein bei Gott. Und aus diesem Sein heraus will ich gute Taten tun, weil ich Gott wohlgefallen will. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Und das ist jetzt ein krasses Beispiel. Die Dämonen, das sind Diener des Teufels, die glauben auch, dass Gott existiert. So wie wir Christen glauben, dass Gott existiert. Sind sie errettet? Nein. Also der Glaube alleine nicht, sondern der veränderte Lebenswandel, deine Werke, die zeigen, hey, da war wirklich eine Herzensveränderung, da ist was passiert. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Und das hat uns Kerstin vor ein paar Wochen wunderbar in der Predigt dargestellt. Kannst du auf YouTube nachsehen noch. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Abraham im Bund mit Gott. Und seine Taten, seinen Worten folgten Taten. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, wurde sogar Freund Gottes genannt. Und dann der Schlusssatz, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Ich möchte das anders ergänzen auch noch. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube echt ist, weil es eine Herzensveränderung stattgefunden hat, wenn sein Glaube so stark verändert, dass der Lebenswandel sich verändert hat, wenn sein Glaube so stark verändert, dass aufgrund dessen, weil Jesus in ihm lebendig und wirksam ist durch den Heiligen Geist, gute Taten und Werke folgen. Aber die machen dich nie gerecht. Und es ist mir wichtig, das heute zu verdeutlichen. Wie werde ich errettet? Wie erlange ich ewiges Leben bei Jesus, bei Gott? Indem ich das annehme, was Jesus am Kreuz getan hat. Ein unverdientes Geschenk. Und danach spricht die Bibel davon, dass wir dann aber erkennbar sind. Wir Christen sind erkennbar und sichtbar an den guten Werken. Wenn du Werke tust, um errettet zu werden, dann liegst du falsch. Du bist errettet aus Gnade. Wenn du aber keine Werke hast, nachdem du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann ist dein Glaube tot. Was bedeutet das für uns? Weil ich die Liebe des Vaters erfahren habe, liebe ich andere. Weil ich Frieden erfahren habe, lerne ich friedfertig zu sein. Weil mir Christus in meinen Ängsten und Sorgen begegnet ist, kann ich anderen in ihren Ängsten und Sorgen beistehen und helfen, herauszukommen. Weil ich in seinem Wort seine Werte erkenne und selbst erfahre, lebe ich Gottes Werte in meinem Leben. Weil ich seine Versorgung erfahren habe, lege ich gern und freiwillig in die Kollekte. Ich erkaufe mir mein Heil nicht, aber ich zeige meine Dankbarkeit. Meine guten Taten, meine Werke sind eine Reflexion der Herzensveränderung, die ich erlebt habe. Das sagt die Bibel über Rettung und Werke. Ich möchte jetzt überleiten zum Abendmahl. Das Abendmahl hatte Jesus ja auch mit seinen Jüngern gefeiert. Am Abend vor der Verhaftung. Und wir sind das Abendmahl oft so gewohnt, wie wir das kennen. Heutzutage. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal so Passafest mit Juden zusammen gefeiert? Gibt es jemanden? Einige? Okay, super. Das eigentliche Passafest, da wird ein großes Mahl vorbereitet mit verschiedenen Sachen. Dinge im Haus werden auch gereinigt und sauber gemacht. Es gibt einen ganz bestimmten Ablauf, wie die Juden das feiern. Und dann gibt es verschiedene Speisen. Und mehrere aus der Familie sagen verschiedene Dinge. Es ist wirklich ein Fest. Für mich war die erste Begegnung mit Abendmahl in der katholischen Kirche. Ich habe die Kommunion, Erstkommunion dort erlebt und habe dann 7 Jahre ministriert. Hatte einen echt coolen Pfarrer, der Jesus von Herzen geliebt hat, der vor ein paar Monaten verstorben ist. Ich freue mich, ihn in den Himmel wieder zu treffen. Ich bin überzeugt, dass er ewiges Leben hat. Und da habe ich das so kennengelernt mit Hostie und Wein. Dann kam ich in die Freikirche und da ist das dann so wie bei uns ein bisschen so, auch wie heute. Wir haben das Brot hier und hier unter der Decke auch die Kelche, ein Stück Brot. Und wir haben aus Respekt für trockene Alkoholiker haben wir eben Traubensaft und keinen Wein. Und warum Passafest? Warum Abendmahl überhaupt? Passach ist hebräisch und heißt vorübergehen. Und das kommt aus dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Wo Gott sagte, bestreicht eure Türstöcke mit dem Blut eines Opferlammes und da wird der Todesengel vorübergehen. Und die Juden feiern das heute noch. Sie feiern den Ursprung. Es gibt dann 4 Dinge, die sie benennen als Kinder Israels. Sie erinnern sich, dass sie herausgeführt wurden. Sie erinnern sich, dass sie errettet wurden, aber nicht nur errettet, sondern als drittes auch erlöst. Und sie erinnern sich daran, dass Gott sie als sein Volk angenommen hat. Und Jesus hat das gefeiert, aber er hat dann was Neues eingeführt. Er hat dann gesagt, dieses Brot symbolisiert meinen Leib, den ich für euch hingeben werde. Und wir haben hier dieses Marzenbrot. Das ist ganz interessant, dieses Marzenbrot, das hat diese Löcher und Striche drin. Und diese Löcher erinnern mich an die Nägel, die Hände und Füße durchbohrt haben und der Speer, der die Seite von Jesus durchbohrt hat. Und die Linien in diesem Marzenbrot, die erinnern mich an die Striemen, die seinen Rücken getragen hat, durch die wir, wie Petrus schreibt, Heilung empfangen dürfen. Und dann sagt er auch, dieser Kelch, der erinnert an mein Blut, das ich für euch vergießen würde. Und auch die rote Farbe, das Blut des Lebens. Und Jesus hat das mit den Jüngern gefeiert und hat gesagt, wir sollen das in Zukunft auch feiern. Und wir sollen uns erinnern daran, dass er sein Leib gegeben hat und dass er sein Blut vergossen hat. Für uns zur Rettung, zur Erlösung, zur Heilung und zur Feier des neuen Bundes. Und ich möchte das heute, das Abendmahl, ein bisschen familiärer feiern. Und das an den beiden Tischen vorbereitet. Und ich würde mir wünschen, dass ihr einfach gemeinsam vorgeht und euch gegenseitig das Abendmahl reicht. Da gibt es nichts, was man falsch oder richtig machen kann. Man kann das mit einem Lächeln machen oder man kann einfach das Stück Brot nehmen und dem anderen geben, Jesu Leib für dich gebrochen und den Kelch Jesu Blut für dich vergossen. Das sind oft so die einfachsten Worte. Du kannst es auch einfach nehmen und sagen, Gott segne dich. Ich wünsche mir, dass wir uns das gegenseitig nehmen, heute so als Familie Gottes sozusagen. Und ich bin sicher, dass wir genügend vorne sind, dass wir das gegenseitig uns so reichen können. Genau. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass Paulus schreibt, wir sollen so einen Herzenscheck machen, bevor wir das Abendmahl nehmen. Er sagt sogar, dass wenn du Jesus nicht nachfolgst oder wenn du in Sünde gerade lebst, dass du dich versündigst am Leib Christi, wenn du das Abendmahl einnimmst. So, wie können wir aus dieser Sache heraus? Ganz einfach, indem wir Gott um Vergebung bitten. Wenn du weißt, dass gerade etwas ist, was zwischen dir und Gott steht, was die Bibel Sünde nennt, dann bring das vor ihm und bitte Gott um Vergebung. Und dann möchte ich jetzt in so eine Reflexionszeit der Stille ein bisschen Musik geben und dass ihr einfach da 2 Minuten Zeit habt, Dinge vor Gott zu bringen, die ihr bringen müsst. Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Dass du dein Leib gegeben hast, dein Blut vergossen, um den neuen Bund zu besiegeln, durch den wir Vergebung unserer Sünden und Schuld haben. Danke, dass du auch all unsere Scham getragen hast, die damit verbunden ist. Du hast dich zur Schau gestellt, damit wir nicht mehr zur Schau gestellt werden. Und so bringen wir dir unsere Last, bringen dir unsere Sünden, wir bringen dir auch unsere toten Werke, durch die wir versucht haben, dir wohl zu gefallen und gerecht zu werden. Danke, dass dein Blut das alles getragen hat. Wir bringen dir auch alle Scham, wo wir uns schämen über unser Verhalten, unsere Sünde. Danke, dass du uns frei machst davon, dass dein Blut alles reinwäscht. Ich spreche als Pastor Vergebung aus. Jesus, vergib dir. Mach dich frei von jeder Last, Sünde und Scham. Dann lade ich doch ein, kommt gerne nach vorne, rechts und links an die Tische und gebt euch das Abendmahl und nehmt das gegenseitig.
Jesus Christus, ich danke dir, dass wir Anteil haben an deinem Tod und Auferstehung, dass du uns errettet hast zum ewigen Leben. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, ist in uns lebendig und wirksam. Ich bete, dass diese Kraft und Macht euch diese Woche hält, dass die Weisheit des Heiligen Geistes euch führt, dass er euch nahe ist in eurem Herzen, aber auch in euren Gedanken, dass sein Shalom-Friede größer ist in euren Gedanken und Herzen als alle Ängste und Sorgen. Christus in dir, Christus auf dir. Christus, wo immer du bist, wo du stehst oder liegst oder sitzt, er begleitet dich diese Woche.